Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier oben stehen zu dürfen. Auch in meinem Kalender steht HGV 100 Jahre Geburtstag, Predigt. Haben wir spannendes Thema. Was mache ich jetzt daraus? 20 Minuten über den HGV reden? Ich habe mir was anderes ausgesucht, aber wir gratulieren dem HGV. Es gibt auch einen Online-Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer trotzdem uns zuschaut. Herzlichen Glückwunsch dem HGV. Eine Segensgeschichte Gottes auch und auch die Gemeinde hier in Königsbrunn, die dazugehört zu dem Hensertürer Gemeinschaftsverband. Eine Segensgeschichte Gottes hier in Königsbrunn. Und wenn man dann mal so in Geschichte zurückschaut und in unsere Zeit hineinschaut, dann denkt man sich manchmal, wir leben schon in aufregenden oder in spannenden Zeiten. So vieles passiert heutzutage. Wir werden natürlich auch gefüttert mit vielen Informationen. Früher hat man das alles gar nicht so mitgekriegt. Da gab es nur alle 25 Jahre mal ein historisches Ereignis. Heute ist es alle 2 Jahre, weil die Informationsflut einfach so groß ist und jeder meint, das ist was ganz Wichtiges und nennt es dann historisch. Also manches wiederholt sich ja auch. Gibt es dann Dinge, die immer schon mal da waren, Parteien, die mal ganz tief gesunken waren, stehen wieder auf und dann kann es sein, dass wir einen SPD-Kanzler kriegen. Gab es alles schon mal zur Information für die jüngere Generation, die das noch nie erlebt hat. Wir hatten das schon mal. Bei Persönlichkeiten nennt man sowas dann Comeback. Sportler oder Musiker feiern Comeback nach vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, Arno und Andreas, wer kennt diese Namen noch hier in der Runde? Ja, die haben die christliche Popularmusik groß gemacht. Heute würde man eher Liedermacher sagen. 1991 haben sie das gemeinsame letzte Konzert gegeben. Dann haben sie sich anders entwickelt, beide noch sehr aktiv in der christlichen Szene und jetzt haben sie doch tatsächlich wieder ein gemeinsames Konzert gegeben. Nur auf YouTube verfügbar, ich habe es mir angeguckt, sehr schön für alle, die ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollen. Noch bis zum 31.12. frei verfügbar, danach hinter einer Bezahlgrenze auf YouTube zu finden. Und dann, meine Familie weiß jetzt schon, was kommt, weil die wissen ja so ungefähr, was für Gedanken mich beschäftigen, dann gibt es da diese 4 aus Schweden, ne, die Musiker auch, die auch nach 40 Jahren sagen, wir machen weiter, wir machen nochmal Musik. Und man denkt sich, boah, wo bin denn ich denn gelandet? Ja, also auch die Helden meiner Jugend. Ich habe noch eine kleine Schallplattensammlung, da sind tatsächlich 5 ABBA-Schallplatten dabei. Ja, es kommt alles irgendwie dann doch wieder. Manche Dinge ereignen sich auch, mit denen hat man wirklich absolut nicht gerechnet. Ja, deutsche Wiedervereinigung. Wer hätte das gedacht, dass diese 2 getrennten Staaten nach, wie viele Jahre waren es getrennt? Ich weiß es gerade nicht so ganz sicher, doch wieder zueinander finden. Also Dinge passieren und man guckt zurück, wenn man ein paar Lebensjahre mehr auf dem Buckel hat und denkt sich, wow, das ist wirklich Geschichte. Warum erzähle ich euch das? Ich will euch ein bisschen mitnehmen in meinen Gedanken, wie ich auf das Thema heute gekommen bin. Ja, Gottes Größe, Staunen über Gottes Größe. Wir haben im September in der Bibellese, also alle, die halbwegs kontinuierlich den Bibelleseplan verfolgen, Esra und Nehemia gelesen, die Rückführung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft. Auch das war ja so ein Ereignis, wo das Volk Israel, die Juden damals wahrscheinlich gar nicht mehr so mitgerechnet haben. So viele Jahre in der Gefangenschaft. Und wann können wir wieder zurück? Manche haben das wach gehalten. Diese Rückkehr müsste doch irgendwann wieder möglich sein. So ein Comeback, ein Coming Home dann vielleicht doch eher. Und ich habe mir gedacht, das gelesen, habe mir gedacht, wow, das ist faszinierend. Und da staune ich, wie Gott sowas möglich macht. Nach vielen Jahren, Jahrzehnten eingreift und Geschichte auch verändert. Und ich liebe einfach Geschichte. Ja, also ich kann mir Geschichtsfilme angucken und ich kann darin schwelgen und man kann auch aus sowas einen Film drehen, denke ich mal. Es gibt ja viele fromme Geschichten, die schon verfilmt wurden. Ich weiß nicht, ob dieses auch schon verfilmt wurde. Also wirklich faszinierend, wie Gott hier nach Jahrzehnten eingreift und Geschichte schreibt. Gott hat einen Plan und er setzt diesen Plan um. In seiner zeitlichen Vorstellung, in seiner Reihenfolge. Er schleust Leute dort in die Regierungskreise ein. Das dauert natürlich alles ein bisschen länger, aber er hat einen Plan. Und die Könige der damaligen Zeit, Kyros und Artaxerxes, sie wurden von Gott mit eingespannt, ohne dass sie es direkt merkten, ohne dass sie selber direkt mit Gott zu tun hatten. Aber Gott wollte diesen Weg gehen und er hat die Mächtigen der Zeit damals mit eingespannt. Und auch heute noch dürfen wir sicher sein, dass Gott die Herrscher dieser Welt mit einspannt. Egal, wo sie sitzen, ob in Moskau oder Peking oder Washington oder Berlin, auch diese Herrscher der heutigen Welt sind in Gottes Plan eingebunden. Es ist der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Plan, wo Esra und Nehemia sich auf den Weg machen, großzügig ausgestattet mit finanziellen Mitteln, mit Beglaubigungsschreiben, und sie können den Wiederaufbau von Jerusalem angehen, vorantreiben und zum Erfolg bringen. Für mich so ganz großes Kino, hatte ich schon gesagt, daraus könnte man eine Geschichte, einen Film machen. Und ich staune über Gott, wie er das alles so auf die Reihe bringt und wie er dort so perfekt handelt. Und dann stelle ich mir die Frage, und die Frage auch an dich, wenn du auf deinen Lebensweg bisher so zurückschaust, entdeckst du dort Gottes Plan, Gottes Handeln, vielleicht schon lange vorbereitete Entwicklungen oder Dinge, die auf einmal irgendwie passieren und du denkst, wow, wo kommt das her? Und dann denkst du ein bisschen zurück, ja, da vor vielen, vielen Jahren war da ein Anknüpfungspunkt, ist da ein Anknüpfungspunkt. Wo hat Gott in deinem Leben Geschichte geschrieben? Viele kennen unsere Geschichte, Esther und ich. Wir waren ja lange in Japan. Vor 2 Jahren sind wir zurückgekommen und wussten auch nicht so genau, wie es weitergeht. Und heute staunen wir einfach, dass wir 20 Jahre, nachdem wir unsere Originalberufe verlassen haben, wieder in diesen Berufen gelandet sind. Und ich denke mir, wow, ich staune über Gott, wie er das gemacht hat. Und dann schaue ich zurück, denke mir, ja, da habe ich diesen Kontakt zu meiner alten Firma gehalten. Dort hat es Gelegenheiten gegeben, Beziehungen zu knüpfen, die diese 20 Jahre überdauert haben. Und jetzt sitze ich wieder in dem gleichen Büro und denke mir, wunderbar. Und es bringt Spaß und es klappt und es funktioniert. Wir staunen über Gott, wie er das eingefädelt hat. Aber es sind ja nicht immer nur diese langen Lebenslinien. Es ist auch manchmal ein viel kürzerer Zeitraum, wenn man Kinder hat und machen die Abitur irgendwann und dann denkt man sich, jetzt entwickeln sie sich weiter, studieren, Berufsausbildung ziehen weg und dann hat man so einen Plan, einen Zeitplan, einen 6-Monats-Plan oder sowas vor sich, hat einen Zielpunkt. Am 1. September oder 1. Oktober fängt der neue Lebensabschnitt an und bis dahin muss noch manches reinpassen. Man denkt sich, okay, das muss perfekt ineinander fassen. Das kann gar nicht sein. Wir haben nur noch 6 Monate. Wie sollen wir das alles auf die Reihe kriegen? Und dann kommt der 1. Oktober und denkt sich, wow, das Puzzle, die Puzzleteile sind so zusammengefallen, so ineinander getaktet. Da hat Gott Linien gezogen und Spuren gelegt und Dinge möglich gemacht. Und dann staunen wir über Gottes Handeln in unserem Leben. Staunen über Gottes Größe als Thema in meinem Kopf. Das habe ich so bewegt die letzten Wochen und immer wieder habe ich gedacht, wow, was gibt es alles, worüber wir staunen dürfen? Und dann liest man ein bisschen, dann guckt man, was andere vielleicht da schon zu gesagt haben und dann fällt einem auf, es sind nicht immer diese großen Lebensgeschichten, auch sehr wertvoll und toll, solche Geschichten zu hören, aber viele kommen dann auch auf Gottes Schöpfung zu sprechen. Staune über das, was Gott uns in seiner Natur, in seiner Schöpfung jeden Tag zukommen lässt. Staunen über sein Handeln ganz am Anfang, wo er die Erde erschaffen hat, die er uns bis heute erhalten hat. Staunen über Gottes Schöpfung. Und dann landen wir zum Beispiel im Psalm 8. David stimmt hier ein Lied an, das Gottes Größe beschreibt, seine Schöpfung in den Mittelpunkt stellt und dabei auch die Frage aufwirft, wie Gott zu seinen Menschen steht. David war ja immer wieder mal so auf der Flucht vor seinen Feinden, hatte ein bewegtes Leben und anscheinend sitzt er hier in einer Höhle oder wo auch immer und hat ein bisschen Zeit in Muße, sich an Gott zu wenden und Gott in den Mittelpunkt zu stellen und Gott zu loben. Und er beginnt diesen Lobpreis mit einem Vers, mit einer doppelten Anrede an Gott. Wunderbar, da oben steht's: Herr, unser Herrscher. Zweimal wird Gott hier in der Originalfassung, in der Originalsprache genannt, in unterschiedlichen Wörtern. Jahwe, dieser Ausspruch, den die Juden gar nicht in den Mund nehmen. Jahwe und Adonai, Gott, Herr, unser Herrscher. Wie groß ist dein Name in allen Landen? David stellt also hier gleich am Anfang klar, wie schwierig auch gerade es für ihn sein mag, ich will mich nicht von den Bedrohungen beherrschen lassen, sondern Gott in den Mittelpunkt stellen. Gott hält die Erde in seiner Hand, er ist Herrscher über die ganze Welt, kein Unheil und kein Glück kann geschehen, ohne dass Gott es sieht. David benennt einige Dinge, an der wir die Größe und Souveränität Gottes erkennen, und er beginnt ganz am Anfang des Lebens, in Vers 3 bei den Kindern. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung Gottes und damit das beste Beispiel auch für seine Allmacht. Gott hat die Möglichkeit, Leben, vollkommenes, wertvolles Leben zu schenken. Von diesem ganz Kleinen kommt er dann zu dem Großen, ein Schwenk auf das Universum in Vers 4, der Himmel, der Mond und die Sterne. Staunen über die Größe Gottes landet oft bei seiner Schöpfung, dem Universum, dieses Unvorstellbar, diese Größe, die wir gar nicht erfassen können. Und für die damalige Zeit war das durchaus ungewöhnlich, das so zu benennen. Denn es gab ja auch Völker, die den einzelnen Stern, die einzelnen Sterne oder den Mond selbst als Gott betrachtet haben und angebetet haben. Nein, David sagte ganz deutlich, das Volk Israel betet den Herrn dieses Systems an, denjenigen, der diese Schöpfung, dieses Universum erschaffen hat. 1. Mose 1, Vers 14 und 15. Erschaffen, um den Tag von der Nacht zu scheiden und dass sie Zeichen sein sollen für die Festzeiten, für Tage und Jahre, und sie sollen Lichter sein an den Festen des Himmels, um auf der Erde zu leuchten. Wenn wir also zum nächtlichen Himmel aufschauen, dürfen wir voll Staunen rufen: Danke, Vater, für dieses tolle Schauspiel. Als Gott mit Abraham seinen Bund geschlossen hat, sprach er zu ihm, 1. Mose 15, blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Heutzutage sprechen wir auch von Lichtverschmutzung. Wenn wir so zivilisiert wohnen wie wir, ist es nicht mehr ganz so einfach, an den Himmel zu schauen und die Sterne so klar zu erkennen. Man soll in perfektem Umfeld oder im dunklen Umfeld 6000 Sterne sehen können. Also der Mensch mit normalen Sehstärke, ohne Brille oder so, schafft es, wenn er richtig gut hinguckt, 6000 Sterne zu entdecken. Wir haben in Karuizawa sehr dunkel gewohnt, mitten im Wald, da war es wirklich richtig dunkel. Und die Gäste aus Tokio, die waren immer ganz fasziniert, dass sie so viele Sterne sehen. Und das war wirklich faszinierend. Ich musste mal spätabends raus, so über mein dunkles Grundstück, und bin über einen jungen Mann gestolpert, der sich flach auf den Boden gelegt hatte, um die Sterne zu beobachten. Ich kannte eigentlich meine Wege, aber dass sich da jemand in den Weg legt. Ja, also so faszinierend kann der Sternenhimmel sein, und da dürfen wir wirklich staunen, was Gott dort erschaffen hat. Heute können wir weitersehen als Abraham. Die Wissenschaftler haben da Riesenteleskope gebaut und schauen ganz, ganz weit, malen das auf, es gibt Modelle davon, der Mensch muss sich das ja irgendwie vorstellen können in 3D-Volumenkörper, was da draußen, da oben alles möglich ist. Und das Ende ist noch nicht entdeckt. Die Forscher entdecken immer mehr, und ich denke mir, macht nur weiter so, es bringt mich nur noch mehr zum Staunen über das, was Gott erschaffen hat, über seine Größe. Das alles hat unser himmlischer Vater gemacht, und wir dürfen es genießen, und wir dürfen uns daran freuen und es für unseren Alltag nehmen und sagen, das ist der Gott, der an meiner Seite steht. Wir haben ja ständig die Erde, das Wasser, die Luft, viele Kreaturen, die Natur um uns, das sehen wir tagtäglich, und auch daran dürfen wir uns freuen. Das Weltall ist manchmal so fern, aber manches liegt so vor unseren Augen, und schauen wir es uns an und freuen uns an diesem prachtvollen Zeugnis der Genialität Gottes. Genauso wie die Ozeane mit ihrer Unterwasserwelt. Früher konnte man weiß nicht, 50 Meter ohne Hilfe nach unten ins Wasser schauen. Heute taucht man darunter und da ist ja wirklich eine ganz eigene Welt dort unten zu begeistern, anzuschauen. Und ich stelle mir die Frage, warum hat Gott das eigentlich gemacht? Warum hat Gott die Welt erschaffen? War ihm langweilig? Warum hat er das getan? Lothar Zenetti, katholischer Theologe, Schriftsteller, hat ein Zitat. Also ich habe ein Zitat von ihm. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für alle Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Gott möchte uns Freude bereiten mit seiner Schöpfung. Dieses Feuerwerk an Pracht und Glanz mit all seinen Formen, Farben, Gerüchen und Geräuschen hat nicht nur so einen produktiven Sinn, eine Zweckmäßigkeit. Wir leben ja auch davon, was hier auf der Erde wächst und gedeiht. Nein, es darf und soll uns Freude bereiten im Alltag. Paul Gerhardt dichtet in Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Schau an, der schöne Gärtenzieher, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Also beim nächsten Spaziergang mal Nachbars Garten schauen und sich daran freuen. Auch das hat Gott für uns bereit. Es soll und darf uns Freude bereiten. Aber nicht nur wir Bewohner dieser Schöpfung dürfen uns daran freuen. Im Psalm 104 lesen wir, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig, der Herr freue sich seiner Werke. Gott selbst hat Freude daran, seine Schöpfung zu betrachten und einfach zu sehen, was hier auf der Erde auch möglich ist und wie sich alles entwickelt. Und es geht noch weiter, als eigentlich ein Vers vorher, auch im Psalm 104. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt es ohne Zahl große und kleine Tiere. Da sind große Fische, hier steht ein Fremdwort, Leviathan, ein ganz großer, besonderer Fisch, von dem man eigentlich nicht weiß, was damit gemeint ist. Da sind große Fische, die du gemacht hast, um damit zu spielen. Gott hat seine Freude daran, mit seinen Geschöpfen zu spielen. Wie ein Kind. Heute fragen wir uns sehr oft nach dem Sinn und Zweck bestimmten Handelns, um einen Ertrag, der sich daraus ergeben soll. Aber darum geht es hier nicht, sondern um die pure, die einfache, die simple Freude an der Schönheit der Schöpfung, an dem, was Gott für uns erschaffen hat und jeden Tag für uns bereithält. Und über diese Freude kommen wir dann zum Staunen. Denn das alles passt so gut, so genial, so perfekt, irgendwie übermenschlich gut zusammen. Mikrokosmos und Makrokosmos sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt. Auf unserem Planeten Erde passt alles so gut. Er ist nicht zu nah und nicht zu fern von der Sonne. Nur darum ist hier bei uns Leben möglich. Dieser perfekte Abstand, allein das bringt mich schon zum Staunen. Isaac Newton, ein nicht ganz unbekannter Zeitgenosse, hat es so ausgedrückt: Die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur durch den Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Dies ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Das alles kann nur jemand erschaffen haben, der wirklich in seinem Wesen und in seiner Art so perfekt und so allmächtig ist, so weise und so vorausschauend, dass dies so super zusammenpasst, so ineinander greift und für uns hier zur Verfügung steht. Die Schöpfung bringt uns zum Staunen über Gott. Und auch Paul Gerhardt hat dann wiederum gedichtet: Mein Auge schauet, was Gott gebaut zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen so mächtig und groß. Und selbst hier kommt am Schluss seines Ringens mit Gott an den Punkt, wo er feststellt, eine Antwort auf die Frage nach meinem Leid habe ich nicht bekommen, aber ich habe neu entdeckt, Gott, du bist unendlich groß, viel größer als der menschliche Verstand. Viel größer als unser Verstand. Das kann unser Verstand nicht erfassen. Aber wir dürfen uns immer wieder daran freuen und ein Stück dieser Genialität begreifen und aufsaugen und mitnehmen in unseren Alltag. Und hier schlage ich mir so ein bisschen eine Verbindung zu dem Anfang, was ich gesagt habe, wenn wir auf Gottes Spuren in unserem Leben schauen, sind da auch Pfade, die wir gehen mussten, die uns Mühe gemacht haben. Und auch das dürfen wir benennen. Aber das Staunen über Gottes geniale Schöpfung ist zugleich auch Trost, dass Gott immer noch größer ist, größer als unsere Mühen und Sorgen im Alltag. Von der Freude kommen wir über das Staunen dann zum Lob Gottes. Psalm 19, Vers 1 bis 3. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Die Ehre Gottes, der Lob Gottes. Die Schöpfung zeigt uns und spricht wortlos zu uns über das Lob zu ihrem Schöpfer. Und wir selbst erkennen daraus auch in unserem Alltag, die Krönung der Schöpfung dürfen wir sein, Gott als Gegenübertreten. Also Gott wünschte sich uns als Gegenüber. Epheser 1, Vers 14, Paulus schreibt da, wir sind da, dass wir sein Eigentum werden zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wir sind erschaffen zum Lobe Gottes Herrlichkeit. Das soll aus unserem Leben sichtbar werden, hervorströmen. Wenn Gott Teil deiner Lebensgeschichte wird und du damit Teil seiner großartigen Geschichte, wird daraus ein Zeugnis und ein Staunen über Gottes Größe. Freude und Staunen und Lobpreis. Aber es gelingt eben leider nicht immer. Der Lobgesang verstummt oder er ist verstimmt, wird dann eher zu einem Klagelied. Paulus schreibt an einer anderen Stelle vom Seufzen der Kreatur und auch das gehört zu unserem Alltag. Es menschelt immer wieder Kämpfe, Egoismus, Unzufriedenheit, aber eben auch Leid und Not verschlägt uns die Stimme. Und dann mache ich uns Mut, dann mache ich dir Mut, jeden Tag bewusst Ausschau und Rückschau zu halten nach den kleinen Dingen des Alltages, die Gott in deinem Leben hineingelegt hat, die er dir herzukommen lassen. In der Natur durch das Singen der Vögel, durch den Duft der Blumen oder durch kleine gelungene Augenblicke. Ein freundliches Gespräch mit der Arbeitskollegin, der Nachbar, der dir die Tasche in die Wohnung trägt oder der Busfahrer, der eine Minute wartet, damit du den Bus noch erwischst. Und das Beste ist, dass wir mit einer Perspektive leben. Wir leben mit einer Perspektive über das hinaus, was wir hier auf Erden haben. Da kommt noch mehr, denn wir wissen, Gott macht einmal alles neu. Er wird auch diese wunderbare Schöpfung nochmals überbieten. Das, was der Mensch verbockt hat, wird er wieder zurechtrichten. So fragt David dann auch im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wir richten unseren Blick weg vom Schöpfer jetzt hin zum Geschöpf, der Mensch. Er ist eben nicht nur so ein Haufen Material, 60-70% Wasser, 20% Proteine, 15% Fett, da schauen viele ganz besonders drauf, 5% Mineralien, noch so ein paar andere Kleinteile. Man kann den Menschen genauso erforschen, wie man die Natur, die Erde, das Meer und das Weltall erforscht. Und auch dabei findet man ganz erstaunlich faszinierend und perfekte Dinge, wie Gott uns erschaffen hat. Aber der Mensch ist eben etwas ganz Besonderes, denn er steht in einer Beziehung zu Gott. Warum sonst sollte der Schöpfer seiner, sollte uns, sollte mir und dir gedenken. Wir kleinen Menschen sind dem großen Gott sehr wichtig. Er hat uns Ansehen und Würde gegeben. Gott spielt nicht nur gerne mit den Tieren seiner Schöpfung, er wollte ein Gegenüber. Er wollte Freunde haben. Er wollte einen Menschen haben, der ihm gleichwertig ist, der an seiner Seite steht. Und Gott steht an deiner und an meiner Seite. Diese Freude wurde aber getrübt und so hat sich Gott entschieden zu handeln. Er wurde aktiv, um die Beziehung wieder herzustellen, wieder auf festen, tragfähigen Boden zu stellen. Er denkt nicht nur an den Menschen, er will dich und mich begleiten. Er geht mit uns durch Freude und Leid. Und das genauso ist zum Staunen oder noch viel mehr, dass der, der diese großartige Schöpfung kreiert hat, sich so persönlich an uns wendet, zu uns wendet. Er hat sich selbst durch Jesus Christus ein Gesicht gegeben, damit ist er kein unbekanntes Wesen mehr für uns. Von Jesus haben wir so ein Bild vor Augen, wir haben Filme gesehen oder eben Bilder gesehen und wir haben von Gott so ein Bild vor Augen und manchmal denke ich mir, ist das wirklich so? Im Hauskreis hat das auch jemand mal so thematisiert. In Jesus sehen wir Gott und Gott sehen wir in Jesus. Sind es vielleicht Zwillingsbrüder? Sehen sie eigentlich genau gleich aus? Gott hat sich uns Menschen vorgestellt. Er ist kein unbekanntes Wesen, wie immer wir uns ihn auch bildhaft vorstellen. Er kommt uns ganz persönlich nahe. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Er hat sich uns erfahrbar und erlebbar gemacht und gibt uns damit die Möglichkeit, richtiger Mensch zu werden, so wie er sich den Menschen ursprünglich erdacht hat. Nicht jemand, der nach menschlichen Maßstäben lebt und Normen genügt, sondern jemand, für den Gottes Maßstäbe gelten. Aber eben ohne den Druck nach Moral und Perfektionismus. Gott liebt seine Menschen, dich und mich, so wie wir sind, mit allen Fehlern und mit allen guten Seiten. Er sucht also ein echtes Gegenüber, das nichts verschweigt, sondern echt und unverstellt ist. Er sehnt sich danach und er kann es aushalten, dich so anzunehmen, wie du bist. Und darüber staune ich, dass er mich aushalten kann. Mich so anzunehmen, wie ich bin. Und dieser Psalm 8 beginnt mit dem Vers, den ich erwähnt habe, und er endet mit genau dem gleichen Vers. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Adonai, Jahwe, Schöpfer, Allmächtiger. Herr, unser Herrscher, du gibst uns Geleit, begleitest uns, schützt uns, führst uns, gibst uns Wegweisung, korrigierst uns. Herr, unser Herrscher. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, unaussprechlich, und doch dürfen wir uns an dich wenden. Dein Glanz strahlt über allem, du bist das Schönste und Vollkommene. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, weltumspannend und darüber hinaus, so vielfältig und perfekt die ganze Erde und der einzelne Mensch, du und ich. Amen. Nehmen wir uns ein bisschen Zeit, über Gott zu staunen, über sein Handeln in unserem Leben, über seine Schöpfung. Staunen wir über Gott.